Kader Konuk ist Direktorin des Instituts für Turkistik der Universität Duisburg-Essen und sie ist die Organisatorin einer internationalen Tagung unter dem Motto Exil und akademische Freiheit heute. Guten Tag, Frau Konuk.
Guten Tag, Herr Bauer.
Frau Konuk, lassen Sie uns am Anfang unseres Gesprächs auf die Lage in der Türkei schauen. Sind denn dort eigentlich nur Wissenschaftler unter Druck, die sich auch wirklich politisch engagieren, oder gibt es eine allgemeine Einschränkung der akademischen Freiheiten seit dem Putschversuch von 2016?
Eigentlich müsste man ansetzen vor der Zeit des Putschversuchs, nämlich schon in dem Winter 2015-16, als der Krieg in Syrien auf die Türkei praktisch überschwappte und dort die kurdische Bevölkerung auch mit beeinflusste. Und an der Grenze, an der kurdisch-türkisch-syrischen Grenze, kam es dann zu Spannungen, die dann dazu führten, dass das türkische Militär in diesen Gebieten eingegriffen hat, Ausnahmezustand ausgerufen wurde und die kurdische Zivilbevölkerung hat darunter gelitten. Es kam zu Übergriffen, die dazu geführt haben, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, vor allem der Sozial- und Geisteswissenschaften, sich dann im Januar 2016 dazu entschieden, einen Aufruf zur Aufnahme der Friedensgespräche zu veröffentlichen. Dieser Aufruf wurde unterschrieben von insgesamt in der ersten Runde über 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dann haben sich weitere 1.000 noch angeschlossen. Diese Wissenschaftler wurden dann sofort von Erdogan persönlich als Pseudowissenschaftler bezichtigt, kriminalisiert und ihnen wurde vorgeworfen, dass sie den kurdischen Terrorismus unterstützen.
Und welche persönlichen Folgen hatten diese über 1.000 Wissenschaftler dann zu gegenwärtigen?
Circa die Hälfte dieser Wissenschaftler kamen dann auf eine Liste mit der Folge, dass ihnen entweder direkt gekündigt wurde oder sie mit Staatsdekreten Reiseverbote und Berufsverbote erhielten oder aber erzwungenermaßen in den Ruhestand versetzt wurden. Also über 500 können heute nicht mehr ihren Beruf ausüben, aus verschiedenen Gründen. Viele haben unter Disziplinarmaßnahmen gelitten. Einige waren in Einzelhaft und seit Oktober letzten Jahres, also 2017, laufen die Gerichtsverhandlungen gegen die Unterzeichner des Friedensaufrufes von Januar 2016.
Ihre Tagung widmet sich jetzt nun auch nicht nur der Wissenschaftsfreiheit in der Türkei, sondern im Grunde weltweit. Ihr Vortrag, den Sie halten, hat den Titel Exil und Wissenstransfer. Das klingt jetzt ein wenig so, als ob Flucht und Exil von Wissenschaftlern für die Wissenschaftscommunity weltweit auch gewisse Vorteile hätte, gewissermaßen als ein Phänomen der Globalisierung des Wissens.
Ja, sicherlich hat es Vorteile. Wir haben ja auch aus der Geschichte der jüdisch-deutschen Emigration auch gelernt, wie fruchtbar, wie produktiv diejenigen, die ins Exil gehen konnten, dann mit dem Wissen umgegangen sind und wie sie versucht haben, an der New School in New York oder an der Istanbul-Universität oder bei der Gründung der Ankara-Universität dieses Wissen wieder produktiv zu machen. Das hat natürlich seine Vorteile, aber Immigration kann ja nicht die Antwort auf autoritäre und faschistische Regime sein. Die Konferenz setzt sich tatsächlich auseinander mit dem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit an sich, weil wir heute in einem Zeitalter leben, in dem Wissenschaftler als Elite abgestempelt werden und wir leiden unter einer anti-intellektuellen Atmosphäre, die es Rechtspopulisten erlaubt, Gründe gegen die Wissenschaftsfreiheit anzubringen. Und wir versuchen auf dieser Konferenz etwas aufzuarbeiten, wie die Wissenschaftsfreiheit, die als Lehr- und Lernfreiheit an der Humboldt-Universität Anfang des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen wurde, was aus dieser Idee der Wissenschaftsfreiheit in Europa und anderswo geworden ist. Und deswegen haben wir auch Vorträge aus den USA, die reflektieren, wie die Meinungsfreiheit dort an den Universitäten eingeschränkt wird oder wie man damit umgeht, mit der Angst vor dem rechtspopulistischen Vorwurf des Elitendenkens.
Ich habe jetzt noch eine Zwischenfrage. Können Sie uns denn erfolgreiche Strategien von Universitäten nennen, Beispiele nennen, wie Universitäten sich wehren gegen einen solchen Zugriff von autoritärer Politik und eben dieser Anti-Eliten-Stimmung?
In der Türkei selbst haben sich tatsächlich außerhalb der Universitäten die Wissenschaftler, die Berufsverbot erhalten haben, organisiert und sogenannte Solidaritätsakademien gegründet. Und in diesen Akademien versuchen sie weiter mit ihren Studierenden zu arbeiten, ihre ehemaligen Doktorandinnen weiter auszubilden und ihre eigene Forschung weiter zu betreiben. Das heißt, es haben sich diese Zentren gebildet, die sich in der Türkei auch in der Zwischenzeit, die haben jetzt in der Zwischenzeit auch rechtlichen Status erhalten, trotz des Druckes und versuchen, gegen die Regierung diese kleinen Räume des Widerstands aufrechtzuerhalten, um sich der Zensur entgegenzustellen. Und das sind vor allem die Sozial- und Geisteswissenschaften, die davon betroffen sind und aus denen diese Solidaritätsakademien entstanden sind. Sie behaupten, die Universität hört nicht mit der Mauer der Universität aus. Wir müssen die Universität und die Idee der Universität außerhalb der Mauer wieder ins Leben rufen. Und das erinnert eigentlich an das, was beispielsweise auch Viktor Klemperer in den 30er Jahren schon gesagt hatte. Und er hatte behauptet, die Idee Europas existiert im nationalsozialistischen Deutschland gar nicht mehr. Die Idee Europas muss nach außen getragen werden, um fruchtbar gemacht zu werden. Und das ist tatsächlich auch so entstanden an Orten wie Los Angeles und New York und Istanbul und Ankara, an denen Gruppen von emigrierten Wissenschaftlern weiterarbeiten konnten, Disziplinen weiter erhalten konnten und sie nochmal neu formieren konnten. Es ging also nicht nur darum, das alte Wissen zu schützen und weiterzutragen, sondern es auch in der Emigration eben auch zuzulassen, dass dieses Wissen sich verändert und nochmal neu fruchtet. Und das hat man gesehen an diesen großen Figuren wie Adorno und Auerbach und Arendt, die sich noch natürlich im Exil nochmal neu erfinden mussten als Intellektuelle. Und daran orientiert sich die Akademie im Exil, die ich gegründet habe mit 4 Partnern in Berlin und Essen, auch nämlich an dem Denken, dass zu einer produktiven Exilwissenschaft oder zu einem produktiven Transfer des Wissens eben auch das Netzwerk der Diaspora gehört. Es ist wichtig, dass die Geflüchteten nicht vereinzelt an Universitäten untergebracht werden, sondern dass man sie vernetzt und wir versuchen sie in Kohorten, also in Gruppen von bis zu 10 Wissenschaftlern an 3 verschiedenen Standorten zusammenarbeiten zu lassen und miteinander zu vernetzen.
Sehen Sie denn Gefahr, dass Exilwissenschaftler vor allem im Endergebnis nach dem ökonomischen Nutzen beurteilt werden, den dann ihre Wissenschaft dem Land bringt, in dem sie Aufnahme finden?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich schwierig, von dem Nutzen des Exils zu sprechen, weil die Exilanten selber vor sehr existenzialistischen Fragen stellen, auslaufende Reisepässe, Reiseverbote, weil sie nicht wissen, ob ihre Stipendien verlängert werden, weil sie nicht wissen, ob ihre Kinder hier weiter auf die Schule gehen können, weil sie keine Wohnung finden. Und diese existenziellen Fragen müssen ja erst mal geklärt werden, um überhaupt die Wissenschaft fruchtbar machen zu können. Aber ich denke, es ist nicht falsch, über den Nutzen des Exils aus der deutschen Perspektive zu sprechen, weil wir tatsächlich diese Emigration von Intellektuellen durchaus gut für die Globalisierung, Internationalisierung unserer Studierenden und uns selbst einsetzen können. Also ich glaube, wir tun den geflüchteten Wissenschaftlern nicht Unrecht, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Wissen zunutze machen können. Aber wir sollten natürlich nicht vergessen, dass sie tagtäglich mit existenzialistischen Fragen sich zu beschäftigen haben. Also Exil lässt sich nicht romantisieren.
Sagt Kada Konuk. Sie ist Direktorin des Instituts für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen und sie hat eine internationale Tagung organisiert unter dem Titel Exil und akademische Freiheit heute. Frau Konuk, besten Dank für das Gespräch.
Besten Dank, Herr Bauer.